Hallo und herzlich willkommen zu unserer feministischen Presserunde. Wir, heute stelle ich uns mal vor, das sind die Journalistinnen Theresa Bücker, Mito Sanyal, Ulrike Herrmann und ich, Hadija Haruna Oelker. Wir quatschen, und ich gehe jetzt einfach davon aus, dass sie uns schon öfter mal gehört hat, aus journalistischer Expertise, mal als Expertin, mal als Beobachterin. Wir legen offen und wir machen transparent, denn so ist ja unser Motto, wir können auch anders. Und das ist zumindest unser Vorhaben, weil wir daran glauben, dass es keine einfachen Antworten gibt und meistens verschiedene Themen zusammenlegen, die nicht immer ganz offensichtlich sind, warum wir das tun. Und wir uns auf eine Reise begeben, weil wir sagen, Hintergrund ist uns wichtig. Und getragen wird das Ganze als ein gemeinsames Projekt der Landesstiftung der Heinrich-Böll-Stiftung Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen und dem Gunda-Werner-Institut. Wir kommen also zur Oktoberrunde. Wir haben das Ganze heute am 25. Oktober aufgezeichnet. Heißt, es kann sein, dass, wenn die Auszeichnung die Ausstrahlung stattfindet, sich noch ein paar Dinge verändert haben. Und wie bei uns in jeder Folge, hätten wir über vieles sprechen können und haben uns aber für bestimmte Sachen entschieden. Wir hätten zum Beispiel, und das ist bei uns auch auf dem Schirm und ich glaube 24/7 mit in Beobachtung, die fortlaufenden Proteste im Iran. Wir hätten auch sprechen können über die Corona-Zahlen und wer immer noch nicht mitgedacht wird, die Wahl in Niedersachsen und ihre gesellschaftliche Bedeutung. Wir hätten auch sprechen können über das hessische Aufnahmeprogramm und das Landesaufnahmeprogramm für Geflüchtete aus Afghanistan. Und wir hätten auch über die Wahl in Schweden sprechen können und die Folgen für feministische Außenpolitik dort. Wir haben uns für etwas anderes entschieden, eine Verbindung aus anderen Themen, und wir haben es überschrieben mit feministische Politik in der Wirtschaftskrise zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und das dröseln wir jetzt dann mal auf. Also, Situation jetzt, Gasdeckel, Strompreisbremse, Einmalzahlungen. Alle Welt in Deutschland redet viel über Energie. Intensiv wird über steigende Energiepreise, also diskutiert weniger. Und das war in unserem Vorgespräch das Thema, auf den Fokus Knappheit oder die Notwendigkeit, eben Gas zu sparen. Und vor diesem Hintergrund befassen wir uns mit den Forderungen einer sogenannten feministischen Wirtschaftspolitik. Was ist das? Was bedeutet das? Was liegt dazu schon vor? Und vor allem, welche Maßnahmen könnten dahingehend Sinn machen? Aber wir fangen von vorne an. Wir gucken jetzt erstmal auf die Energie und auf die Energiepreise. Ich habe ein bisschen zusammengeschrieben, was im Entlastungspaket mit einer Summe von 65 Milliarden Euro so alles drinsteht. Zwischen 200 und 300 Euro für Studierende und RentnerInnen sind vorgesehen, Erhöhung des Kindergeldes um 18 Euro, ein Heizkostenzuschuss für 415 Euro, Überführung von Hartz IV vom Bürgergeld und die Erhöhung des Regelsatzes auf 500 Euro. Da stehen noch ein paar mehr Dinge drin. Und die erste Frage geht auch an Ulrike, weil sie uns vor einigen Folgen schon einmal das Gießkannenprinzip erklärt hat, also Maßnahmen, die sozusagen ausgeschüttet werden und meistens die am wenigsten treffen, die es am meisten bräuchten. Wenn wir die Debatten über Gasverbrauch, Gassparen und so weiter anschauen, sagst du, es läuft einiges durcheinander. Kannst du uns das ein bisschen aufdröseln?
Ja, die Idee ist ja, also das ist der neueste Plan, ob der dann so bleibt, wird man sehen. Aber der neueste Plan ist ja eigentlich, dass man wieder bei alle, die Gas verbrauchen, gleichmäßig entlastet. Also man zahlt, der Staat zahlt einmal eine ganze Rechnung sozusagen. Ich glaube, das ist für Dezember. Und dann im März kommt ein anderes System, das aber auch auf die Gießkanne rauslaufen würde. Und das wurde dann ja schon ausgerechnet vom in IMK, also für Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Das ist das gewerkschaftsnahe Institut, dass wenn man das so macht, es wird einfach der Gasverbrauch subventioniert, der schon da ist, dass das natürlich dazu führt, dass dann Villenbesitzer ungefähr achtmal so viel bekommen wie arme Haushalte. Nicht, weil arme Haushalte weniger Gas verbrauchen, weil sie in kleineren Wohnungen sitzen, während dann, das ist natürlich jetzt schon nah am Klischee, aber um es einfach deutlich zu machen, der Villenbesitzer dann im Zweifel auch noch seinen Pool mit dem Gas heizt. Und das ist natürlich sehr unglücklich, also das muss man einfach sagen. Die richtige Methode wäre gewesen, das wäre auch Gießkannenprinzip gewesen, aber sehr viel gerechter, dass man ein Kopfgeld macht. Also jeder Bewohner eines Haushalts kriegt Summe X als Subvention für seinen Gasverbrauch, sagen wir mal 200 Euro oder so. Davon hätten die armen Haushalte natürlich dann stärker profitiert. Wenn vier Leute in einem kleinen Haushalt leben, dann kriegen die 800 Euro. während ein Villenbesitzer dann mit seiner Riesenvilla und seinem hohen Gasverbrauch auch nur 200 Euro kriegen würde. Das wäre natürlich viel zu wenig für dieses große Anwesen. Man hätte also mit so einem Kopfgeld das Problem sehr viel besser in den Griff bekommen. Jetzt ist aber leider so, dass es gar keine Daten gibt. Niemand weiß, wie viele Menschen in einem Haushalt wohnen. Also und zwar spezifisch in einem Haushalt, der mit Gas heizt. Also das wurde alles natürlich nie erhoben. Und deswegen geht man jetzt den Weg über den Gasverbrauch. Was aber dann eben den Effekt hat, dass Reiche sehr viel mehr von der Hilfe profitieren als Arme. Deswegen wurde jetzt schon mal gefordert. Aber bisher habe ich nicht wahrgenommen, dass das in der Politik umgesetzt wurde, aber ich will es nicht beschwören, vielleicht wird es doch noch gemacht, dass man wenigstens so einen Deckel macht. Also dass man jetzt nicht beliebig viel Gas erstattet bekommt, sondern dass, wenn die Gasrechnung zu hoch ist, also mehrere tausend Euro beträgt im Jahr, im Monat, dass man dann da so eine Art Deckel macht als Staat und sagt, mehr als ich sage jetzt mal eine Zahl, sagen wir mal 2000 Euro im Monat werden einfach nicht erstattet, egal wie hoch der Gasverbrauch dann ist. Aber trotzdem, das Ganze ist wieder ein Beispiel für das berühmte Prinzip Gießkanne. Alle kriegen das Gleiche. Und das ist das eine Problem. Und das zweite Problem ist, dass die ganze Zeit bei dieser Debatte immer über Preise geredet wird. Also es wird immer darüber geredet, dass das Gas so teuer wird. Aber es ist eigentlich erstaunlicherweise wenig die Rede darüber, warum es so teuer ist. Denn das liegt natürlich an der Knappheit. Also jeder weiß es abstrakt, aber konkret wird das dann eben nicht irgendwie realisiert. Es kommt einfach kein Gas aus Russland. Und Deutschland hat zu 50% sein Gas aus Russland bezogen. So, und die Schätzungen sind, dass im Winter 30% an Gas fehlen werden. Das heißt, wir haben ein reales Mengenproblem. Aber wie man jetzt wo Gas sparen soll, -30%, das ist, bleibt bisher im Nebulösen. Also es gibt die Behauptung, aber die wird auch wahr sein, aber man weiß nichts, dass im Wirtschaftsministerium mit den Unternehmen darüber geredet wird, wer jetzt wo in den Unternehmen Gas sparen soll und welche Unternehmen im Zweifel ganz stillgelegt werden. Aber davon dringt nichts nach außen, was man vielleicht auch verstehen kann, weil dann die Panik ja losgehen würde und die Debatte um Arbeitsplätze und so weiter. Aber so wie ich das sehe, also wenn jetzt nicht irgendwie doch noch Gas aus Russland fließt, mirakulöserweise, wird das im Winter sehr unangenehm, weil man dann tatsächlich über Rationierung reden muss. Also wer kriegt Gas, wer nicht, weil, und dann höre ich auch auf, soll ja hier kein Vortrag werden. Eins ist ganz klar, die Haushalte alleine können die notwendige Gasmenge nicht einsparen, weil das nämlich so ist, dass 50% aller Haushalte in Deutschland mit Gas heizen. Das klingt erstmal viel, ist auch viel, aber trotzdem kommen diese ganzen Haushalte zusammen nur auf 30% des Gasverbrauchs. Also wenn man jetzt feststellt, ja, wir müssen hier -30% Gas einsparen, ist völlig klar, das kann nicht von den Haushalten kommen alleine, weil dann hätten die gar keinen Gas mehr. Das heißt, wenn man auf Gas verzichten muss, ist ganz klar, dass es zu einem großen Teil eben auch die Industrie trifft. Und da muss man natürlich, das wird noch sehr spannend, wenn diese Pläne kommen, wer abschalten soll, wie man das eigentlich machen möchte. Aber wie gesagt, das ist bisher geheim.
Dann dazu habe ich, das würde ich gerne in die Runde geben, also dieses Stichwort Sparen auf Haushalte. Also ich glaube, jeder von ihr uns in der Runde hat schon Gedanken gemacht, wo man Gas sparen kann. Könnt ihr mal sagen, wie es bei euch ist. Aber ich finde diesen Knappheitspunkt und diesen Umgang und der Fakt, dass wir ja bisher kaum Gas gespart haben und im Oktober nur deshalb, weil es so warm war, ist ja auch ein relevanter Punkt. Wie seht ihr das? Wie seht ihr das, wenn ihr jetzt gerade Ulrike zugehört habt? Also ich habe schon einiges mitgenommen. Wie ist es bei euch?
Ich finde es tatsächlich total schwierig, weil ich ja seit Jahren aus so ökologischen Gründen versuche, möglichst wenig zu heizen. Das heißt, ich bin immer diejenige, die die Heizungen ausdreht. Und ich habe das Gefühl, ich bin so an dem Limit dessen, wo ich sparen kann. Ich wohne in einer Erdgeschosswohnung. Das heißt, irgendwann werden mir beim Tippen einfach die Finger steif. Und dann kann ich überlegen, heiz ich und kann dann arbeiten und kann dann Geld verdienen, um weiter heizen zu können, oder heiz ich einfach nicht. Also es ist tatsächlich so, dass dieses, wir sollten alle jetzt prozentual sparen, ist halt relativ unfair bei den Menschen, die seit Jahren denken, oh, wir müssen total, weil wegen Umwelt, ganz wichtig.
Ja, das ist auch genau einer dieser Kritikpunkte an diesem Gaspreisdeckel, nicht? Jetzt kriegen alle ihre Gaskosten ersetzt, egal wie verschwenderisch sie umgegangen sind. Also so, das heißt, die bisher gespart haben, werden in gewisser Weise bestraft, ne? Während die immer schön geheizt haben, die werden jetzt subventioniert.
Na, ich habe ja sogar so Albtraumvorstellungen, dass gesagt wird, wir gucken jetzt mal, was ihr in den letzten Jahren durchschnittlich verbraucht habt, und dann müsst ihr davon, keine Ahnung, 10% sparen. Wo ich denke, oh ja, dann hätten wir mal besser hochgedreht in den letzten Jahren.
Aber das sieht man ja auch bei den Gaspreisabschlägen, die man jetzt bekommt. Und ich weiß nicht, inwiefern ihr die Unterhaltung mit anderen Menschen führt. Ich finde das ja auch interessant, dass die Energieunternehmen sehr unterschiedlich damit umgehen. Aber Theresa, was ist dein Eindruck?
Ja, wir haben hier natürlich auch wieder das Problem der Individualisierung. Und das finde ich im politischen Diskurs schwierig. MeToo hat es ja gerade schon gesagt, sparen ganz viele Leute Gas eh schon seit Jahren. Gerade die ärmeren Haushalte wollen was beitragen und der Spielraum ist in gewisser Weise ausgereizt. Deswegen finde ich auch so wichtig, die Zusammenhänge, die Ulrike gerade erklärt hat, dass verstanden wird, dass das große Einsparpotenzial von der Wirtschaft kommt und das eine ganz, ganz wichtige Debatte ist, oder auch ja eben sehr komplex, da Lösungen zu finden, wo in der Wirtschaft kann eigentlich Gas gespart werden. Und damit jetzt bei den Menschen nicht der Eindruck entsteht, sie können das alles alleine wuppen, indem sie ihre Wohnungen nicht heizen.
Also man muss natürlich sagen, dass die Wirtschaft schon immer Energie gespart hat. Also die Energie ist ja in der Wirtschaft ein sehr relevanter Kostenfaktor. Und die Wirtschaft arbeitet permanent an der Energieeffizienz. Also übrigens anders als die Haushalte. Nicht? Die Haushalte sind da nachlässiger. Da gibt es auch erschütternde Zahlen, dass identische Haushalte mit identischer Dämmung und identischer Größe und so weiter zum Teil Faktor 4 unterschiedlich Energie verbrauchen, weil manche eben im Winter dann auch die Fenster aufhaben und trotzdem heizen. Und da gibt es ja auch alles Mögliche. Ja, das ist in der Industrie nicht so. Also ich bin ja dafür, dass die Industrie sparen muss. Es wird kein Weg dran vorbei führen, aber das ist schmerzhaft, ne? Also weil in der Industrie gibt es gar keine Reserven, was die Energie, den Energieverbrauch angeht. Sondern, also es wird richtig hart, wollte ich nur sagen, auch für die Industrie.
Aber
Ja, und
habt ihr das,
deswegen.
Entschuldigung, habt ihr das auch? Also am Anfang des Ukraine-Krieges haben wir alle, also in Düsseldorf, Haushalte, eine Post bekommen, in der stand, machen Sie sich keine Sorgen, irgendwie Privathaushalte werden weiter mit Gas versorgt werden. Wenn gespart wird, dann wird die Industrie sparen. Das wurde uns versprochen. Was, also wo ich auch dachte, ah, das ist interessant, aha, können Sie das einhalten? Und dass das jetzt so viel, also so zeitnah komplett anders ausgedrückt wird. Und wo ich schon sage, warum werden wir so offen angelogen? Ist doch völlig klar, dass es nicht stimmen kann.
Theresa?
Ja, was ich gerade noch mal sagen wollte, war, dass, oder es passt auch zu dem, was MeToo sagt, es wurde ja auch seit Monaten diskutiert, dass die Bundesregierung noch mal eine Informationskampagne startet. Wie kann man eigentlich sparen? Denn das, was Ulrike gerade sagte, trifft ja auch zu, dass es Menschen gibt, die wissen, wie sie das können. Andere gehen vielleicht eher verschwenderisch mit dem Geld um. Andere müssen auch mehr heizen. Was ja zum Beispiel aus den Behindertenverbänden kam, war, dass Menschen, die zum Beispiel auf den Rollstuhl angewiesen sind oder Muskelerkrankungen haben, die müssen es wärmer in ihren Wohnungen haben, weil sie sonst gesundheitlich noch stärker beeinträchtigt sind. Aber in der Aufklärung nochmal anzusetzen, und das hat ja schon in der Pandemie nicht wirklich ideal funktioniert, dass Schutzmaßnahmen gut kommuniziert wurden. Das zieht sich jetzt ja so ein bisschen weiter. Aber da könnte man sicherlich auch noch mal ansetzen, damit das dann wirklich ankommt und so viel rausgeholt wird, wie möglich, wo es geht.
Aber das
Wäre
finde
jetzt auch
ich
noch.
mal, Entschuldigung, ich will nicht, aber ich finde
Ich
es
wollte
auch
mal
ganz.
kurz zusammenbinden, nochmal um den Punkt, den ihr gerade gesagt habt, damit wir den nur mal kurz festhalten. Also das eine ist Kommunikation, die ihr gesagt habt, also sozusagen, die uns erinnert an die Pandemie. Das andere sind, und das wäre so ein bisschen das, was Ulrike sagt, dass wir auch also dass man zu spät ist. MeToo, du hast jetzt von der Ankündigung schon im Frühjahr gesprochen, aber wir haben jetzt Herbst und es erscheint, und das ist ja auch eine Kritik, dass alles, was mit der Gaspreisbremse und Deckel kommt und vieles, was jetzt justiert wird, einfach auch zu spät ist, um es wieder zu planen. Vielleicht dahingehend auch nochmal zu gucken, wurden einfach wieder Menschen nicht mitgedacht, wurde zu spät geplant, wurde auch gehofft, jetzt überspitzt, dass dieser Krieg zu Ende geht. Ich will das nur, um als einen Abbinder zu haben, bevor wir zum nächsten Punkt gehen, MeToo. Weil dieser Krieg ist ja der Grund für all das, was ja auch oft jetzt vergessen wird in so einer Hinsicht auf unsere Energie.
Also wenn ich aber ganz kurz noch rein darf, also ich glaube, da muss man auch selber aufpassen als Journalist. Also ich glaube, dass man aufpassen muss, dass man jetzt hier nicht so eine Politikverdrossenheit dann auch fördert. Also auf der einen Seite hat man natürlich sehr viel Kritik und man sieht auch immer, was alles nicht klappt und das muss auch benannt werden. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man aber so eine Fehlertoleranz auch haben und auch akzeptieren, dass die Regierung gar nicht alles richtig machen kann. Also sei es, weil die Daten fehlen oder eben auch, weil es eine ganz neue Situation ist. Also es gab nach dem Zweiten Weltkrieg noch keinen Landkrieg in Europa, wo dann plötzlich das Gas abgestellt wurde. Es gab auch noch nie den Fall nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die Energie mengenmäßig einfach reduziert wurde. Also selbst in der Ölpreiskrise, ich glaube, das hatten wir schon mal, war es so 1973, dass zwar das Öl knapp wurde, aber nicht, weil das Angebot gesunken wäre wie diesmal, sondern weil der Westen so viel Öl verbraucht hat. Also diese Ölverschwendung dann praktisch nicht mehr möglich war. Aber es war eine völlig andere Situation als heute. Insofern finde ich das dann auch okay, dass die Regierung so ein bisschen auf dem Schlauch steht. Ich glaube auch, dass Habeck das Problem hat, dass das Wirtschaftsministerium in Wahrheit, das er ja geerbt hat von FDP-Politikern, gar nicht aufgestellt ist für so eine Krise. Also die hatten zwar immer eine Energieabteilung, aber diese Energieabteilung war eigentlich rund um die Uhr damit beschäftigt, grüne Energie zu verhindern, was die FDP ja nicht wollte. Und ich glaube nicht, dass diese Energieabteilungen jetzt in der Lage sind, einfach umzuschwenken und plötzlich sozusagen Energie zu rationieren. Das ist neu für diese Verwaltung, nicht? Und das ist dann auch verständlich, wenn da viel in die Grütze geht zwischendurch, nicht? Und alle möglichen Pläne entstehen, die dann, wo dann alle feststellen, ja, kann gar nicht klappen. Also wie zum Beispiel die berühmte Gasumlage, die es mal gab, ne? Und die 3 Tage, bevor sie eingeführt werden sollte, dann plötzlich wieder verschwunden ist. So, und solche Phänomene werden wir noch häufiger erleben, das ist völlig klar.
Ja, das ist gut, dass du jetzt dieses größere Bild aufgemacht hast, dass wir natürlich auch auf die Politiken vorher und natürlich auch das Stichwort erneuerbare Energien, also wenn man vor 16 Jahren sozusagen schon begonnen hätte, als man schon vieles wusste, dann wäre heute auch vieles anders. Aber MeToo, jetzt zu deinem Punkt noch, sorry.
Nee, aber das ist wunderbar, weil ich ganz viele neue Gedanken, die ich irgendwie auch noch sagen wollte, dadurch bekomme. Weil ich kriege das aus Indien nur mit, wie massiv auf Solarenergie gesetzt wird. Und ich wäre davon ausgegangen, dass in den letzten Monaten ich ganz viel Ähnliches aus Deutschland höre. Ne? Was wird mit irgendwie Windenergie gemacht? Was wird mit Solarenergie gemacht? Es gibt ja auch neue Formen von Windenergie, wo du es halt eben nicht mehr über diese Propeller machst, sondern halt wirklich mit diesen Kites, wie heißt das irgendwie?
Drachen,
genau, das ist das Wort und so etwas. Und ich dachte, wir werden damit voll geballert mit diesen Informationen. Ich habe nichts davon gehört, außer Atomkraftwerke. Das habe ich natürlich ganz häufig gehört. Das fand ich ganz spannend. Ich habe schon das Gefühl, dass es eine Beruhigungspolitik gab. Also, dass diese Informationen, die wir bekommen haben, dieses macht euch keine Sorgen, wenn gespart werden muss, macht es die Wirtschaft. Dass es eine Beruhigungspolitik war, damit es nicht ganz viel Unmut in der Gesellschaft schon gab, das finde ich schwierig. Also ich möchte von meiner Gesellschaft ernst genommen werden als irgendwie Partnerin darin. Und dieses, ich möchte wissen, was passiert, damit wir alle gemeinsam Lösungen finden können und nicht, wird schon alles gut werden und 3 Monate später oder 6 Monate später ist dann alles ganz anders, weil das macht mir viel, viel mehr Angst. Also da werde ich viel, viel panischer als umgedreht.
Ich würde gerne noch einen Punkt reingeben, der ja auch parallel läuft, weil ja immer alles gleichzeitig läuft, haben wir jetzt ja schon öfter festgestellt, weil ihr jetzt auch Corona-Pandemie angesprochen hattet und sozusagen die Instrumentalisierung einer, ich sag mal, nicht von jedem gleich verstandenen Politik haben wir ja jetzt ja auch wieder, Stichwort heißer Herbst, Also in den letzten Jahren konnten wir ja gut beobachten, dass rechtsextreme Kräfte immer wieder die politischen Themen, die ungelösten, die sozusagen die vermeintliche Spaltung befördert haben, zu ihrem Thema gemacht haben. Und jetzt haben wir sozusagen die Energiepreiskrise. Und da geht es ein bisschen um Entsolidarisierung mit der Ukraine, ökologischen Wandel, ja, der verhindert werden soll. Und die Profiteure sind, und das kann man feststellen, immer wieder auch die AfD. Wie schätzt ihr die Lage ein? Also jetzt auch in der Kopplung eurer gesellschaftlichen Beobachtung, was diese Gemengelage angeht. Nur kurz, aber ich würde es gerne einfach auch noch reinheben.
Naja, also ich glaube, dass das zeigen ja die Umfragen, dass es eine sehr starke Spaltung zwischen Ost und West gibt. Also die AfD wird überall stärker, aber sie wird vor allen Dingen im Osten stärker. Also in den Umfragen ist es ja so, dass die AfD jetzt in den Bundesländern, wo es Umfragen gab, also beispielsweise Thüringen oder Sachsen, da liegt die AfD vor allen anderen Parteien, also auch vor der SPD, vor der CDU, ist einfach die stärkste Fraktion. Das ist ja im Westen noch nicht so. Also meine Erklärung wäre, dass die Wende 1990 war eben tatsächlich für sehr viele Ostdeutsche eine existenzielle Krise, wo sie ihren Arbeitsplatz dann verloren haben, wo zum Teil auch ihr Einkommen verloren haben. Also es gilt nicht für alle, aber für viele. Ich glaube, dass die Haltung im Osten bei ganz vielen ist, also eine Krise reicht mir im Leben. Ich will keine weiteren Krisen. Ich will Sicherheit. Und wenn das die Politik nicht liefern kann, dann muss ich leider AfD wählen. Also das gilt, war schon bei der Corona-Krise so, ne? Diese Krise war nicht vorgesehen und Krise darf nicht sein und ist jetzt bei der Ukraine-Krise wieder. Also also anders kann ich mir diese starke Ost-West-Spaltung nicht erklären.
Ich habe auch das Gefühl, und ich möchte hier ins Unreine sprechen und das wirklich auch vorher sagen und vielleicht nehme ich das alles wieder zurück, aber wovon die AfD profitiert ist, dass wir so ein, wir sind plötzlich alle einer Meinung, wir müssen plötzlich alle Dinge gut finden, weil wir sie natürlich ethisch wichtig finden. Aber dadurch sind Stimmen, die sagen, was ist denn mit Energie? Denen wurde gesagt, aber was ist mit Ethik? Das ist irgendwie ganz, ganz schlimm, dass ein Angriffskrieg geführt wurde. Dass sozusagen alle kritischen, und kritisch jetzt nicht im Sinne von, also einfach nur Stimmen, die gesagt haben, ich möchte es kritisieren, ich möchte auf Probleme hinweisen, sozusagen ausschließlich in einem rechten Spektrum oder in einem Verschwörungstheorie-Spektrum oder diskutiert werden konnten. Ich glaube, das ist ein Problem. Also weil dadurch, und das habe ich mitbekommen in meinem Umfeld, dass Leute, die irgendwie, die niemals damit Sympathien hatten, plötzlich gemerkt, also dass sie plötzlich auf Webseiten gegangen sind, weil das der einzige Ort war, wo es für diese Diskussion Raum gab. Wie man damit umgeht, weiß ich auch nicht, aber ich finde es schwierig. Also so auch das, dieses, dass man plötzlich das Gefühl hatte, alle, die ganze Presse ist einer Meinung. Das ist nicht gut in einer Demokratie.
Ja, was wir aus vielen Forschungsarbeiten, die die Pandemie begleitet haben, ja auch wissen, ist, dass Menschen für Verschwörungsideologien anfälliger werden oder eben auch für rechte Haltung, wenn Vertrauen in Institutionen brüchig wird. Und das wiederherzustellen, politisch und gesellschaftlich, das ist für mich eines der übergeordneten Themen, wo ich noch nicht so viel zu gesehen habe, was ich auch in ganz feingliedrigen Erfahrungen, die Menschen zeigen, sei es, dass sie schlechte Erfahrungen machen mit dem Arbeitsamt oder im Gesundheitswesen, weil sie Diskriminierung erfahren, in Schulen, in der Ausbildung. Und da, das sind ganz komplexe Zusammenhänge, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Aber also darüber würde ich mir eine Diskussion wünschen, auch gesellschaftlich. Wie stellt man eigentlich Vertrauen wieder her? Wie kreiert man auch politisch Bilder, die Sicherheit zurückgeben? Wie Ulrike ja gerade sagte, das finde ich absolut nachvollziehbar. Das glaube ich auch, dass wenn das Sicherheitsempfinden so erschüttert ist durch eine große Krise, die man mit der Wende durchgemacht hat, dann braucht es eben Erzählungen, die dagegen setzen können. Und ich glaube, dass das, was gerade so ein bisschen suggeriert wird im politischen Diskurs, wenn der Ukraine-Krieg vorbei ist und die Energiekrise vorbei ist, dann wird alles so, wie es mal war. Ich glaube nicht, dass die meisten Menschen das glauben, sondern da eben eine Verunsicherung entstanden ist, dass niemand weiß, was ist denn eigentlich danach, wie geht es weiter und wie füllt man jetzt diese Leerstelle von politischer Seite aus?
Und wir wissen ja auch aus der Traumaforschung, dass irgendwie, wenn etwas uns geschieht, ob es jetzt eine Krise, ob es ein Angriff, was auch immer ist, und wir etwas tun können selber, egal ob es effektiv ist oder nicht, dass dann das Trauma sich nicht chronifiziert. Aber im Moment, und das schließt auch wieder an das an, was du eben gesagt hast, Theresa, ist es tatsächlich so, wir werden informiert, dass egal was wir tun, ist falsch. Alle haben jetzt im Moment diese Teelichtöfen zu Hause. Ne? Also wo man mit einem Blumentopf und einem Teelicht sowas baut. Dann irgendwie wird sofort gesagt, oh, aber dann kann ihre Wohnung abbrennen. Dann versuchen alle irgendwie die Heizung runterzudrehen, wird aber gesagt, aber drehen Sie sie nicht zu viel runter, dann schimmelt Ihnen Ihre Wohnung weg. Egal was man macht, es wird immer, also ich habe wirklich das Gefühl, wir sitzen hier und sind total hilflos und nehmen sich aber auch keinen irgendwie Elektrolüfter, Elektroheizer, das ist auch ganz so, du denkst, ich hätte wirklich gerne langsam eine Aufklärung, was kann ich denn tun, außer verzweifeln.
Aber das ist ja, was Theresa vorhin gesagt hat, mit der Kommunikation auch und mit der Aufklärung, abgesehen davon, dass die Elektrolüfter mehr oder minder ausverkauft sind. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber ich finde jetzt nochmal wichtig, was ihr gesagt habt, dieses Thema, in welchem auch politischen Frame bin ich aufgewachsen, in welchem Gefühl bewege ich mich. Also wir können diese ganzen Geschichten also auch nicht entkoppeln von einem emotionalen Zustand, in dem sich unsere Gesellschaft befindet, bei aller Transformation, die wir ja überall auch noch haben. Also ich meine, unsere Themen, die wir aus feministischer Perspektive hier beackern, zeigen ja, alles ist mit allem verknüpft. Und wer hat da jetzt noch die Durchsicht? Und wir wollen, das ist ja auch unser Thema hier, dass wir immer wieder versuchen, an die Punkte hinzugucken. Und ein Punkt ist, und ich will ihn nur einfach sagen, bevor ich den zweiten Teil anspreche, ist, dass wir natürlich zu diesen Sorgen vor einem heißen Herbst und dem, was jetzt vorhin Ulrike, du angekündigt hast, wir können gespannt sein, was noch kommt, wenn es dann wirklich kalt wird und wenn das mit der Gasbremse nicht funktioniert und so weiter, dass es natürlich auch Gegenbewegungen gibt, nämlich zum Beispiel den solidarischen Herbst, der jetzt zum Beispiel am 22. Oktober dazu aufruft, die Gewerkschaften, Sozial- und Umweltverbände auf die Straße zu gehen und sich genau dem entgegenzustellen. Also wir haben immer wieder, und ich glaube, das ist gerade Teil unserer Geschichte und deswegen, Theresa, auch dieses, wir werden woanders rauskommen, daran glaube ich zum Beispiel auch ganz fest. Und dieses woanders rauskommen, und das, glaube ich, die Überschrift und beste Überleitung gerade, die ich machen kann, ist, was helfen uns, was für Konzepte brauchen wir, um in dieser Zukunft, von der keiner weiß, wie sie sein wird, irgendwie bestehen zu können. Also Stichwort, wir haben gesagt, wir gucken heute auf Wirtschaft, wir gucken auf Energie und wir reden über feministische Politiken, feministische Wirtschaftspolitik. Beim letzten Mal haben wir über feministische Außenpolitik gesprochen in Bezug auf Iran. Aber was ist das eigentlich? Also ein Stichwort gebe ich nur noch rein für euch. Ich habe zur Caring Economy rausgesucht, also eine Ökonomie, die quasi die Sorge füreinander, für die Umwelt in den Vordergrund stellt. Ja, also gemeinsam handeln mit dem Wohlbefinden im Blick, aber auch das Wirtschaftswachstum nicht außen vor lassen. Das klingt alles sehr schön. Genau, vielleicht erstmal die Frage, bevor wir da tief einsteigen mit, wo sehen wir schon Ansätze? Könnt ihr was damit anfangen? Ist das ein Feld, in dem ihr euch bewegt?
Ja, ich hätte den Begriff sogar selber mitgebracht, weil eigentlich
schön.
Economy ist so eigentlich in der feministischen Wirtschaftspolitik und Forschung ist so das Stichwort, unter dem sich ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge versammeln, eben Sorge tragen darum, dass es allen gut geht und bei Caring Economy auch nochmal ganz wichtig, diese Fürsorge um alles, die schließt einfach die Umwelt mit ein und die bezieht Klimapolitik ganz stark mit ein. Deswegen, das wäre für mich das moderne Bild einer feministischen Politik, dass sie eben so einen umfassenden Blick wirft und sich nicht nur auf einzelne Teilbereiche fokussiert, weil wir brauchen die gesamtgesellschaftliche Betrachtung. Deswegen, also Caring Economy empfehle ich unbedingt, sich da einzulesen. Und da gibt es schon ganz, ganz viele Bücher und Forschungspapiere zu.
Ich frage dich dazu gleich später nochmal in Bezug auf, wenn wir das vertiefen, habt ihr anderen euch schon damit beschäftigt?
Naja, also ich meine, aus meiner Sicht fällt mir natürlich nur ein, was MeToo vorhin schon mal gesagt hat. Also ich glaube, dass durch diese Gaskrise, auch wenn sie vorbei ist, sein sollte irgendwann, wenn der Ukraine-Krieg vorbei ist, natürlich allen aufgefallen ist, dass das irgendwie ungünstig ist, dass Deutschland fossile Energie verbraucht, die eigentlich im Kern vor allen Dingen aus Diktaturen kommt. Also es ist ja nicht viel besser, das Gas dann aus Saudi-Arabien oder aus Katar zu importieren und gleiches gilt für Öl, also dass man da eigentlich wegkommen muss. Und MeToo hat ja dann vorhin schon gefragt, ja, warum wird da eigentlich gar nicht drüber geredet, über mehr Solarpaneele und mehr Windräder? Und ich glaube, das liegt einfach ganz schlicht daran, dass da der totale Mangel herrscht. Also auf allen Ebenen. Also auf der einen Seite gibt es Lieferkettenprobleme. Man kann gar nicht mehr Solarpaneele installieren, als man schon installiert. Und das andere sind natürlich die Installateure, die fehlen. Also auf der Buchmesse hatte ich auch so eine Veranstaltung, wo dann sich ein Handwerker aufgebaut hat vor dem gesamten Publikum. Ich war eine öffentliche Veranstaltung und in die Runde gefragt hat, was man denn eigentlich machen kann, damit jetzt mehr jugendliche Installateure werden und weniger studieren und Anwälte werden. Der ganze Raum, wahrscheinlich nur Anwälte, die haben alle total betreten, geschwiegen, nicht? Denn das ist auch ein Teil der Wahrheit, dass einfach die Handwerker fehlen. Ja, das wird ein Riesenthema. Also ohne Installateure können wir das ganze Thema komplett vergessen. Nicht? Also auch die Leute, jetzt wollen ja jeder, also das hat MeToo ja vorhin auch schön beschrieben, wie kann man Traumata bewältigen, indem man selbst handelt. Und natürlich ist jetzt wirklich jeder Eigenheimbesitzer darauf gekommen, dass das eine gute Idee ist, sein Haus zu dämmen. Aber da ist genau das gleiche Problem. Es gibt gar keine Handwerker, die jetzt zur Verfügung stehen würden, um Häuser zu dämmen. Und Leute, die eine Solaranlage schon haben, die kaputt ist, passiert ja auch, nicht? Die müssen jetzt Monate warten, bis das wieder repariert werden kann, weil alle Solarinstallateure komplett überlastet sind. Die nehmen auch keine weiteren Aufträge mehr an.
Aber das finde ich ist auch wirklich ein guter Ansatzpunkt, weil das wollte ich auch nochmal unterstreichen für die Caring Economy. Da ist eben ein ganz wichtiger Punkt, dass Menschen sich als handlungsfähig erleben und das Gefühl haben, sie können was beitragen und sind Teil der Gesellschaft, Teil der Wirtschaft. Und ich hatte gerade auf Twitter gestern eine längere Diskussion, wo es eben darum ging, welche Aktionsformen, welcher Aktivismus bringt eigentlich was voran. Und da kam in ganz vielen Antworten, den Aktivismus, den es auch braucht, ist in diese Berufe zu gehen und dann eben Solaranlagen installieren zu können. Das fand ich einen ganz spannenden Punkt, dass das eben auch von der Richtung aus diskutiert wurde und tatsächlich dann Erwerbsarbeit und Ausbildung als Teil von Aktivismus gesehen wurde.
Und das ist ja dann quasi auch eine Investition in bestimmte Berufe, die als nicht so erstrebenswert ja auch erachtet werden. Vielleicht können wir noch mal kurz auf das Caring Economy gucken, Theresa, weil ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt zu verstehen, was feministische Wirtschaftspolitik sein könnte. Also was bedeutet es, diesen allumfassenden Blick zu haben und auch Sorgearbeit gleich mitzurechnen und inklusive der Umwelt? Es klingt mir nach einem großen Projekt, was, ja.
Ja, ich hatte über das Thema nochmal nachgedacht für diese Runde, weil die Grünen vor 2-3 Wochen ein Papier zur feministischen Wirtschaftspolitik veröffentlicht haben. Und da wollte ich dann mal drauf gucken oder auch kritisch drauf gucken, weil wir hatten ja auch schon hier in der letzten Folge und in den Folgen davor Diskussionen über feministische Außenpolitik und was versteckt sich eigentlich hinter dem Label. Und ich hatte jetzt mit diesem Papier tatsächlich auch das Gefühl und finde, das muss unbedingt breiter kritisch diskutiert werden unter FeministInnen, dass wir da nicht in eine Art Pinkwashing reinkommen und auf jeden Politikbereich das Label Feminismus kleben, ohne ein Verständnis dafür zu haben, was soll das eigentlich heißen oder was sind die Erwartungen, weil das Papier der Grünen, das ist von der Grünen Fraktion und das ist nichts, was jetzt in die aktuelle Politik der Bundesregierung direkt einfließt, sondern soll eigentlich schon einzahlen darauf, was wäre in der nächsten Legislatur mit einer grünen Beteiligung eigentlich möglich, was könnte dann im Koalitionsvertrag stehen. Deswegen ist das erstmal Zukunftsmusik, macht aber transparent, was da gedacht wird. Und wenn man dann dieses Papier liest mit all den Maßnahmen und Analysen, die da drin stehen, also es ist kurz, man kann es eigentlich ganz gut lesen, dann ist das eigentlich nur ein Papier über Gleichstellung von Frauen in der Wirtschaft. Und das transportiert eigentlich ein Verständnis von Feminismus, wo ich auch gedacht hätte, die Grünen sind da schon weiter. Also da fehlt komplett der intersektionale Blick. Es ist nur von Frauen und Männern die Rede. Es ist überhaupt nicht die Rede davon, dass innerhalb der Frauen zum Beispiel auch migrantisch gelesene Frauen, behinderte Frauen es sehr viel schwerer haben, in existenzsichernde Arbeit zu kommen, sondern das Papier fängt eigentlich an bei den Maßnahmen mal wieder mit der Quote, die innerhalb der Bundespolitik von den Parteien als die große emanzipative Errungenschaft der letzten Jahre gefeiert wurde, wo ich immer sage, das ist absolut falsch, weil da einfach nur eine sehr kleine Zahl von Menschen von profitiert. Und wenn was ein großer feministischer Sprung war, oder ein Erfolg, an dem man anknüpfen könnte, dann ist das immer die Erhöhung des Mindestlohns und die Einführung des Mindestlohns gewesen, weil da dann wirklich auch Frauen in der Masse von profitiert haben. Und genau, ich fand das Papier leider ein bisschen eindimensional. Es wird auch an keiner Stelle definiert, was erwartet man von einem modernen Feminismus eigentlich. Und das Papier ist wieder sehr erwerbsarbeitszentriert. Es geht natürlich auch am Rande um Sorgearbeit, die jetzt im aktuellen Koalitionsvertrag eigentlich überhaupt keinen Eingang gefunden hat, obwohl im aktuellen Koalitionsvertrag ja auch steht, diese Regierung möchte Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern innerhalb der nächsten 10 Jahre erreichen. Und dann guckt man in den Koalitionsvertrag und wundert sich, auf welchem Weg das geschehen soll. Und das Papier geht eigentlich auch wieder in die Richtung, dass es sagt, möglichst alle Menschen in Vollzeitarbeit zu bringen. Und dann haben wir das Problem von Altersarmut und Armut davor auch gelöst. Und das greift aus meiner Sicht nun mal zu kurz, weil wir ja auch wissen, dass wenn jemand zum aktuellen Mindestlohn in Vollzeit arbeitet, dann rutscht er mit diesem Gehalt später trotzdem in Altersarmut, weil das eben nicht reicht für eine Rente, die oberhalb der Grundsicherung liegt. Und ich habe auch mal wieder eben in gerade in diesem Papier komplett die Rolle von Männern, Vätern und Männlichkeit vermisst. Also es ist wieder ein Papier, was sich ganz stark an Frauen und Sorgepersonen richtet, die sich verändern sollen. Aber wer dann eigentlich die ganze unbezahlte Fürsorgearbeit macht, also wer ganz kleine Kinder betreut, wer Angehörige pflegt, wenn alle plötzlich in Vollzeit arbeiten, das wird hier leider auch nicht beantwortet. Und das ist aus meiner Sicht gerade in der Diskussion um Fachkräftemangel und müssen wir jetzt alle 42 Stunden arbeiten, müssen wir bis 70 arbeiten. Das ist der große Schwachpunkt, dass da das einfach ausgeblendet wird, dass Fürsorgearbeit so viel Zeit braucht und gerade in Deutschland überwiegend unbezahlt und privat geschultert wird und wir natürlich dafür Lösungen brauchen, wenn wir wollen, dass Menschen eben mehr in die bezahlte Arbeit gehen. Und das beantwortet dieses Papier leider auch nicht, wie das eigentlich organisiert werden soll.
Das ist jetzt ein ganz wichtigen Punkt, den würde ich gerne in eure Runde geben, nur nochmal um zusammenzufassen. Das Papier heißt ja, warum Wirtschaftspolitik nur feministisch gelingen kann. Und du hattest gerade schon im Vorfeld kritisiert und gesagt, überall steht jetzt unter Umständen Feminismus drauf und bitte schaut nochmal rein, was drin ist. Und wir sind die feministische Presserunde und wir diskutieren inhaltlich und haben gerade vorher von dir kurz Caring über Caring Economy gehört. Das heißt, dass es schon Ansätze gibt. Was vermutet ihr in dem Bereich Wirtschaftspolitik? Aber wir hatten es auch bei der feministischen Außenpolitik. Sind das Platzhalter? Sind das so Schnellflüge, die gemacht werden, um irgendwie schnell Lösungen zu präsentieren? Aber in der Substanz werden die Themen noch nicht durchdrungen. Was ist euer Eindruck? Jetzt bei diesem Beispiel, es ist ja eins von vielen. Wir können davon ausgehen, dass noch weitere Folgen werden als Lösungsansätze für Krisen. Darf der Feminismus her? Erhalten vielleicht?
Ja, ich habe bei dem Papier das Gefühl gehabt, das war sehr Realpolitik. Was könnten wir eventuell durchsetzen? Und da sind ja auch ein paar wirklich gute Punkte drin. Also ich würde überhaupt nicht sagen, das ist an und für sich falsch. Also ne, so Sachen wie die Minijobgrenze irgendwie zu erhöhen, dass man irgendwie Vollzeitarbeit auch schon mit 30 Stunden die Woche denkbar machen möchte, dass Pflege mehr bezahlt werden muss. Also viele Sachen darin sind gut, aber und da hast du absolut recht, Theresa, es denkt bis zum Zaun und nicht weiter. Also auch, was mich irgendwie inzwischen wirklich fertig macht, wenn wir über Feminismus reden, es wird immer oben angefangen. Es ist so toll, dass jetzt Frauen auch in Vorständen und in Leitungspositionen sind. Stimmt. Und wir müssen mehr Frauen in Leitungspositionen bekommen. Wir wissen, wir haben eine hierarchische Gesellschaft. Wir können nicht einfach alle Leute in Leitungspositionen bekommen. Vielleicht müssen wir auch darüber nachdenken, die Gesellschaft in irgendeiner Form weniger hierarchisch zu machen. Dann wird über irgendwie Gender Pay Gap geredet. Das ist ein Problem, da müssen wir drüber reden. Gleichzeitig gibt es natürlich einen Pay Gap zwischen Frauen auch. Also ne, wenn ich eine Putzfrau hätte, die ich nicht habe, würde die wahrscheinlich einen Bruchteil dessen verdienen, was ich verdiene. Auch das ist ja nicht in Ordnung. Also einfach zu sagen, jetzt irgendwie haben wir ein patriarchales Bezahlmodell, bei dem irgendwie Männer und Frauen zwar gleich verdienen, aber irgendwie ist immer noch ein also im Moment sind ja 2 Personen in Deutschland verdienen so viel wie die unteren, wie viel Prozent, 50? Also es war nicht 50, aber es war ein erschreckender, ne, wie die Ärmsten irgendwie so und so viel Prozent, es war erschütternd. Also so auch über diese Schere das ist für mich ein feministisches Thema, dass wir das mit angehen müssen. Dass man das realpolitisch nicht durchkriegen kann, das kann ich verstehen, aber es nicht mal zu erwähnen, finde ich schwierig. Also nicht mal mitzudenken darin, finde ich extrem schwierig. Gleichzeitig, das kenne ich ja auch irgendwie in so Debatten, dass ich mir irgendwie in so einer Debatte mit einem Genossen gesagt, über irgendwie gleichen Lohn für gleiche Arbeit geredet habe, und der gesagt hat, nee, MeToo, ich will aber Geld abschaffen. Ich bin gegen gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Ich, okay, können wir erst gleichen Lohn für gleiche Arbeit haben, danach Geld abschaffen? Also ich will es auch nicht als Totschlagargument darin haben, um über die Sachen nicht zu reden. Da haben sich Leute viele und zum Teil wirklich sehr gute Gedanken gemacht. Aber das ist für mich noch nicht feministische Wirtschaftspolitik. Das sind viele gute Interventionen daran.
Ja, also ich will nur sagen, dass ich die Quote sehr gut finde. Also es stimmt natürlich, dass die Quote nicht alle Probleme löst. Und natürlich ist der Mindestlohn total wichtig. Aber ich fände das jetzt nicht geglückt, wenn man sozusagen Mindestlohn gegen Quote ausspielt. Und also für mich ist Gleichberechtigung erst dann erreicht, wenn auch Frauen Fehler machen dürfen. Nicht? Also doofe Männer sitzen in den Vorständen, schlaue Frauen nicht. Das ist aus meiner Sicht tatsächlich ein Skandal. Und die oberen Positionen sind sehr sichtbar. Und deswegen ist es wichtig, dass Frauen da auch tätig werden können. Und sowas wie Pro-Quote im Medienbereich finde ich absolut zentral. Also es gibt keinen Grund, warum alle Tatorte immer von Männern als Regisseur gemacht werden. Und auch die Quote bei den Politikern ist wichtig. Also und das wird und da darf man auch nicht nachlassen. Also das ist ja schließlich die Repräsentanz, die politische Repräsentanz. Und das wird jetzt gerade für die CDU sehr schmerzhaft. Also die haben ja eine Quote jetzt neuerdings, aber die wird nichts bringen, weil entscheidend bei der CDU sind die Direktmandate. Und die Direktmandate werden weiterhin von den einzelnen Kreisverbänden vergeben und zwar immer an Männer. So, und da muss man aber irgendwie ran. Das muss klar werden für die CDU, dass das so gar nicht geht. Damit will ich jetzt die ganze Mindestlohndebatte nicht aushebeln, aber ich glaube, dass man das nicht gegeneinander ausspielen darf.
Vielleicht ist es ja auch kein Ausspielen, sondern ein Nebeneinander und vor allem.
Ja, das ist aber wichtig.
Ja, genau. Und vor allem ja auch der klare Punkt, dass Quote sprechen immer dazu führt, dass wir überhaupt darüber sprechen. Und dann müsste man doch eigentlich, und das war ja eigentlich Theresas Ansatz, und das ist ja auch, warum das Papier jetzt hier bei uns auf dem Tisch liegt, nicht weil wir irgendjemand bashen wollen, sondern weil im Sinne zukunftsträchtige Konzepte werden vorgelegt und sie werden nicht intersektional gedacht. Und wenn wir über eine feministische Wirtschaftspolitik reden, was würde das dann bedeuten, wenn diese alle mitdenkt, weil das dann eben dazu führt, dass eben auch diese Themen, wer profitiert von Gaspreisdeckeln, damit nicht die Hälfte der Menschen vergessen wird, weil das ist ja der direkte Transfer, ist ja kein akademischer Diskurs. Am Ende führt das zu realen Entscheidungen, weil Menschen nicht mitgedacht werden. Oder wie seht ihr das?
Ja, also ich finde die Quote auch wichtig, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, aus parteipolitischer Sicht und dann wieder auch gesellschaftlich muss es ja eigentlich darum gehen, sehr viele Menschen anzusprechen und ihnen zu zeigen, wir vertreten eure Interessen, wir kümmern euch um eure Probleme. Und ich glaube, das leistet die Quote eben weniger als das existenzsichernde Löhne und Armutsbekämpfung oder sehr konkrete Lösungen für Kinderbetreuung und Pflege tun. Deswegen würde ich da von linken Parteien einfach denken, so ihr müsst ein bisschen wieder mehr in der Breite denken. Und klar gehört die Quote auch dazu. Aber man braucht einfach viele Lösungen, die den Alltag ganz konkret und schnell besser machen, um da auch wieder Vertrauen zu stärken. Und das ist für mich ganz zentral in feministischen Interventionen, dass man da eben auch breit und in eine Mobilisierung denkt. Weil wir diskutieren in feministischen Diskursen auch ja sehr viel darum, warum ist der so akademisiert? Wie kann man eigentlich mehr Menschen ansprechen? Und da muss man aus meiner Sicht einfach sehr viel stärker in die Alltagsprobleme von sehr vielen Menschen gehen.
Und ich glaube, wir müssen auch darüber reden, was bedeutet Quote? Also weil da, also übrigens wird Mindestlohn in dem Papier auch mal erwähnt. In einem Satz, aber es wird erwähnt, es wird nicht komplett nicht mitgedacht. Aber da wird ja nur über Quote, wir müssen eine Quote für Frauen haben, was auch interessant ist, ne? Was ist mit anderen Geschlechtern? Aber ich werde zum Beispiel auch für eine Quote überhaupt, also ne, für alle Geschlechter, auch in sowas wie Pflege, auch in sowas wie Schule, auch in sowas wie Kitas und so weiter. Und dann würde es natürlich auch bedeuten, darin eine Quote für Männer zu haben. Ich fände es wichtig, mehr Männer in diese Berufe hineinzubekommen. Und das würde ja auch ganz viel, also es würde wahrscheinlich dafür sorgen, dass diese Berufe auch besser bezahlt würden. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und ich glaube, so. Es ist auch total wichtig für Kinder, ne? Also dass irgendwie, dass Kinder nicht damit aufwachsen, die Welt ist weiblich, bis es dann ernst wird. Und dann irgendwie, und dann kommen die Männer. Also so, und also ich glaube, auf ganz, ganz vielen Punkten dieses, wir müssen Frauen fördern. Nee, wir müssen irgendwie in allen Bereichen irgendwie die Vielfalt des Lebens sichtbar machen. Und ich war gestern bei einer Veranstaltung, das war total toll, es hat was mit Quote zu tun, auch wenn es sich nicht so anhört. Da ging es halt darum, warum werden Frauen ab 45 unsichtbar? Und ich so, ich werde nicht unsichtbar. Irgendwie, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass Menschen mich nicht mehr wahrnehmen, aber Frauen werden in den Medien ab 45 unsichtbar. Und zwar massiv. Und das irgendwie schließt halt wieder an deine Tatortsache an oder dass beim WDR irgendwie, welche Moderatorinnen wurden dann entlassen, die super Moderatorinnen waren, aber du bist jetzt 50, das geht jetzt nicht mehr. So, hallo? Warum? Das ist natürlich irre. Und dass wir natürlich auch an den Punkten da sozusagen, also eine Quote, muss man halt mehr jüngere Frauen reinkriegen. Nein, jüngere Frauen sind übrigens überrepräsentiert, auch Kinder. Irgendwie sind mehr Mädchen zu sehen im Fernsehen als Jungs. Ab einem bestimmten Alter geht es massiv in die andere Richtung.
So, ich hole jetzt nochmal wieder zurück, weil Quotendiskussion ist auch gut und wichtig. Ich glaube, das halten wir fest. Aber zum Thema feministische Wirtschaftspolitik oder sei es Außenpolitik oder alle feministischen Politiken, die uns in Zukunft noch als Lösungsantworten begegnen werden, möchte ich nochmal den Punkt zum Abschluss von Theresa aufgreifen. Was bedeutet das für die Struktur, für die breite Masse? Was bedeutet das konkret jetzt, wo wir diese Energiekrise in Anführungszeichen haben und Menschen einfach Sorgen und Nöte haben und in welche Richtung das driften kann, haben wir gerade gehört, welche Milieus das wie betreffen kann. Und wenn wir so ein Paper angucken, das auf Papier ist sehr geduldig, können wir sagen, gut, da sind ein paar nette Ansätze drin, die haben jetzt direkt nichts damit zu tun. Aber was würde denn eine feministische Energiepolitik jetzt bedeuten, wenn wir ein Wünsch-dir-was-Szenario beispielsweise aufmachen und sagen, das würde auf unserem Papier erstmal ein Brainstorming stehen für den Status quo, den wir jetzt gerade ja auch dargelegt haben. Ich weiß, das ist jetzt nicht ein Anspruch auf absolute Antworten, aber nur mal kurz hingedacht. Wir machen Strichliste und sagen, das ist ja der Status quo. Und ihr habt dazu ja alle auch schon etwas gesagt, aber lasst uns das doch vielleicht nochmal zusammentragen.
Ja, also aus meiner Sicht wäre eine feministische Energiepolitik tatsächlich, dass man eben jetzt beim Thema Gaskrise das so macht, dass es pro Kopfverbrauch subventioniert wird, weil dann wäre zum Beispiel die alleinstehende Mutter mit Kind wäre dann da gut abgedeckt, weil Kind würde gelten, sie würde gelten und so weiter. Aber wie gesagt, dazu fehlen bisher die Daten und es wäre, glaube ich, zwingend, diese Daten zu erheben. Das wäre auch möglich, wenn man das jetzt unbedingt wollte. Nicht? Also ja.
Ja, pro Kopf und ein bisschen auch pro Bedarf. Also was du eben gesagt hast, Theresa, was ist mit Krankheiten, was ist mit Alter? Ich habe eine Erdgeschosswohnung, die viel, viel kälter ist als mein Büro, was in der 5. Etage ist. Da musste ich noch nie die Heizung anmachen in diesem Jahr. In dieser Erdgeschosswohnung ist es wirklich zu kalt gewesen teilweise.
Ja, aber das wird ja jetzt abgedeckt, wenn du mit Gas heizt, dann ist es ja so, dass du auf der einen Seite immer so einen Grundbedarf finanzierst und dann deinen eigentlichen Verbrauch. Und dieser Grundbedarf soll dann abdecken, dass die Leute in der Erdgeschosswohnung benachteiligt sind. Ne? Also ich heize praktisch auch nicht und zahle ganz viel, weil ich eben immer diesen Grundbedarf mitfinanzieren muss.
Also okay, irgendwas ist praktisch. Dankeschön. Das ist total erleichtert. Wir müssen damit rausgehen. Weil ich stehe wirklich vor diesen Nachrichten und ich schnall sie nicht teilweise. Also wirklich, ich kriege diese ganzen Informationen und ich denke, was heißt jetzt das, was heißt jetzt das? Dankeschön.
Theresa.
Ja, feministische Energiepolitik ist, ich bin froh, dass wir diesen Begriff noch nicht eingeführt haben.
Ich wollte ihn eigentlich auch gar nicht anführen. Vielleicht mal eine feministische Perspektive auf die jetzige Situation.
Ja, also was ja wirklich auch wichtig bleibt, ist zu schauen, wie können Menschen ihr Einkommen sichern? Und das hätte ich mir eben mehr in diesem Papier gewünscht, dass da nochmal wirklich drauf geguckt wird, wer kann eigentlich wie viel arbeiten und warum. Was richtig ist, was MeToo sagte, ist, die Grünen gehen da das erste Mal wieder in Richtung Wahlarbeitszeitgesetz, also dass man eben mehr darüber bestimmen kann, in welchem Zeitkorridor möchte ich arbeiten, aber dass gerade so viele Frauen, gerade so viele Mütter, Alleinerziehende eben gerade nicht in Vollzeitjobs arbeiten, hat damit zu tun, dass es sehr, sehr schwierig zu schaffen ist, wenn man sich alleine oder überwiegend alleine um Kinder kümmert, so viel zu arbeiten. Das heißt, ein Mindestlohn, der sich an der 40-Stunden-Woche orientiert, hilft alleinerziehenden Müttern in der Regel überhaupt nicht, weil sie einfach diese Stundenzahl nicht machen können. Und das in der feministischen Wirtschafts- oder Arbeitspolitik nochmal zu zentrieren, wie viel kann man eigentlich arbeiten, wenn man Sorgeverantwortung hat, das fände ich ganz wichtig. Und in dem Zuge dann auch, das hat MeToo ja auch gesagt, eben wirklich darüber reden, welchen gesellschaftlichen Beitrag leisten eigentlich Männer, sei es in den Berufsgruppen, in denen sie fehlen, als auch, dass sie sich in der Sorgeverantwortung einfach viel mehr einbringen, damit dann auch ihre Partnerinnen, wenn man jetzt nur auf Mann-Frau-Beziehungen schaut, möglichst früh wieder in existenzsichernde Arbeit kommen und wenn ich diese große Ungleichheit, die wir immer noch haben, in diesen Beziehungen haben, sodass Frauen, wenn sie sich trennen, dann sehr direkt Armut ausgesetzt sind und da ganz schwer wieder rauskommen. Aber wie das da ineinander greift, ich finde, da müssen wir endlich Lösungen für haben, weil immer nur zu sagen, Frauen müssen mehr arbeiten, um sich abzusichern, ohne diejenigen mitzudenken, die auch ihren Anteil daran haben, dass es nicht so ist, das ist kein Zustand, der mich zufrieden macht, dass diese Seite immer so stark ausgeblendet wird.
Und nochmal, FreiberuflerInnen sind dabei nicht mitgedacht. Also es geht wirklich nur um Festangestellte, auch Kündigungsschutz. Ich denke, ja, super Sache, hätte ich auch gerne.
Ja, in dem Papier steht ja ein Minisatz, dass das Elterngeld für Selbstständige verbessert werden soll, aber die Details würden mich brennend interessieren, weil, aber es ist immerhin erwähnt.
Ja, ich finde das wichtig. Das Problem ist halt nur, und das ist halt auch immer dieses, es wird halt dieser Gedanke, wenn du freiberuflich bist, dann müssen wir dir mehr Geld geben, damit du zu Hause bei den Kindern bleiben kannst. Das ist aber freiberufliches Leben, wenn du dann halt ein paar Jahre zu Hause bei den Kindern geblieben bist, dass du dann de facto aus deinem Beruf draußen bist. Das ist halt überhaupt nicht mitgedacht. Also irgendwie, da ist halt, und das merke ich, finde ich, das merke ich immer wieder in diesen Papieren, es ist total wohlmeinend, aber die Arbeitsrealität ist nicht mitgedacht. Ich denke aber, ihr habt so viel Berater, Beraterinnen aus der Wirtschaft, vielleicht so ein paar Freiberufliche, die euch was erzählen können.
Ich finde, ich mache jetzt hier einen Cut, was deutlich wird, und ich glaube, das gelingt uns immer wieder und auch dieses Mal. Wir reden über Wirtschaftspolitik eigentlich und dann machen wir ein Feld auf und ganz vieles breitet sich aus. Wenn wir also irgendwie definieren wollen würden, was feministische Wirtschaftspolitik anhand dieses Papers, das ihr jetzt auseinandergenommen habt oder wie mal angerissen haben, ist, dann sieht man diesen ganzheitlichen Blick. Und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen das, was ich mitnehme, weil unsere Reise begann bei einer ganz konkreten Problematik, die wir haben, steigende Energiepreise. Auf wen wird dieses Thema abgewälzt? Wer steht in der Verantwortung? Wir haben überlegt, was könnte feministische Wirtschaftspolitik bedeuten nach einem Papier, das uns vorgelegt wurde, und sind dabei rausgekommen, dass es erstmal darum geht, ganz viele Menschen mitzudenken, und dann merkt man, wie es dann ausfranst, weil natürlich man in die Lebensrealitäten, in die Biografien und dann von einem Individuum wieder aufs Kollektiv, das können wir heute nicht schaffen, aber es ist sicherlich ein Angebot, dorthin zu schauen und vor allem, ich schmeiß noch mal den Begriff rein, wir packen ihn auch in die Caption, Caring Economy, dazu wird bestimmt etwas kommen, weil genau die, und das hast du ja auch geteased, Theresa, bietet einen ganzheitlichen Blick auf das, was wir hier versucht haben, mal anzureißen. Und in diesem Sinne danke ich euch ganz herzlich für diese wieder mal ganz wunderbare Runde. Ihr seht sie am letzten Sonntag im Oktober. Wir sehen uns wieder im November. Schreibt uns auf Instagram, da findet ihr uns. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.
Tschüss.